ARD Sounds.
Also im Furnier Schichtholz, im klassischen, da gibt es natürlich jede Menge Konkurrenz. Im Furnier Schichtholz aus Laubholz gibt es tatsächlich keine Konkurrenz. Da sind wir the one and only, die einzigen, die das im Moment herstellen. Und so wie ich das einschätze, wird es auch so bleiben.
Keine Konkurrenz weltweit und das mit einem Werkstoff aus heimischer Buche. Pollmeier in Kreuzburg zeigt, wie aus einem klassischen Rohstoff ein Hightech-Baustoff entsteht, der heute selbst im mehrgeschossigen Bau Stahl ersetzen kann. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Und heute geht es um Holz. Klingt erstmal bodenständig, aber wir reden ja weniger über Kaminholz oder Möbelbau, sondern vielmehr über ein Unternehmen, das massive Buchenstämme in Hightech-Baustoffe verwandelt. Pollmeier Massivholz in Kreuzburg. Was heißt das genau? Wie entsteht aus einem Waldstück ein statisch belastbarer Träger, der Brücken, Hallen oder ganze Gebäude trägt? Und wie wird man Weltmarktführer, obwohl man ganz bewusst auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzt? Im Studio heute bei mir Patrick Rodelberger, Geschäftsführer von Pollmeier in Kreuzburg. Herr Rodelberger, schön, dass Sie da sind. Willkommen.
Hallo, ich freue mich. Danke.
Fangen wir ganz vorne an. Was genau produzieren Sie bei Pollmeier und für wen?
Also wir sind Spezialist in der Verarbeitung der europäischen Buche. Ja, das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Wir machen aus dem Rundholz Furniere, trocknen die.
Rundholz heißt der Stamm, wie man
genau,
ihn aus dem
Stamm,
Wald holt.
Wie man ihn kennt. Wir spannen ein, bringen Rotation, schälen ein Furnier, klippen es auf Breite, trocknen es und verkleben es wieder und dann werden eben Träger hergestellt für einen Hallenbau, Stützen für mehrgeschossigen Holzbau.
Das, was Sie jetzt hier in einem Satz so simpel zusammengefasst haben, ist natürlich deutlich aufwendiger. Und ich war ja bei Ihnen vor Ort im Werk in Kreuzburg und habe mir diesen Prozess der Herstellung der Furnierbaubuche von Ihrem Mitarbeiter Tobias Söllner zeigen lassen.
Das ist quasi Schritt 1 bei der Produktion von Furnierschichtholz. Also hier entsteht in diesem Werk entsteht quasi große Zauberei. Wir haben ja dieses Produkt Baubuche, wofür Pollmeier bekannt ist. Also Furnierschichtholz aus Buche. Und hier ist Produktionsschritt 1. Das heißt, das, was wir vorhin auch schon mal beim Sägewerk gesehen haben, hier wird das Rundholz aufgelegt und geht in den Produktionsprozess. Besonderheit beim Furnierschichtholz ist, dass es vorher mehrere Stunden draußen gekocht wird.
Gekocht?
Es wird durchgekocht, damit es homogene Feuchtigkeit hat und für die Verarbeitung bei dem Schälen, also wo die Furniere hergestellt werden, ist das einfach erstens von der Produktion für die Qualität der Furniere besser und zweitens natürlich auch materialschonender für die Messer.
Jetzt riecht es ja sehr nach Holz hier drin. Ne? Sie haben gesagt, Sie sind aus dem Forstbetrieb. Können Sie am Geruch das Holz erkennen oder unterscheiden bei der Nadel oder Laubholz schon mit der Nase?
Warum das hier überhaupt so maßgeblich nach Holz riecht, ist natürlich der Kochprozess. Gell? Also, theoretisch könnte man auch den Unterschied da riechen, aber so gut bin ich tatsächlich nicht. Also hier sieht man den entscheidenden Produktionsprozess bei der Herstellung der Furniere. Die Stämme werden eben hier aufgelegt, werden dann an den Seiten gegriffen und in Rotation versetzt, damit sie gegen ein stehendes Messer abgeschält werden. Also das Prinzip ist eigentlich wie beim Bleistiftspitzen, kann man sich vorstellen. Ja? Gegen ein Messer wird ein Furnier abgeschält. Wir sehen es gleich von der anderen Seite nochmal besser.
Nur, dass der Bleistift hier der Bleistift ist 2 Meter lang und wie dick, das ist egal.
Die Dicke ist primär erstmal egal. Es gibt natürlich eine Ober- und eine Untergrenze.
Das ist jetzt die Schälmaschine.
Das ist die Schälmaschine. Aus einem Stangen wird quasi ein langer Furnierstrang erzeugt. Das sehen wir jetzt gleich, wenn das...
Das ist so, wenn ich mit meinem Kartoffelschäler um die Kartoffel gehe und nicht absetze, so kriegen Sie ein langes
genau
Holz.
So kann man sich das vorstellen. Und da kommt das jetzt raus.
Das ist ja beeindruckend. Wie lang ist jetzt dieser Holzstrang?
Naja, das hängt natürlich vom Durchmesser des Stammes ab. Aber der kann schon hier bis zu 50 Meter werden.
So,
hier wird der ganze Furnierstrang dann quasi abgelenkt. Das heißt, wird in immer gleich große Furniere zugeschnitten, die dann hier hinten abgestapelt werden. Also hinten ergibt sich ein Stapel aus vielen Furnieren, der dann weiter in die Trocknung geht.
Wie dick sind diese Furniere jetzt?
Das Furnier ist 3,55 mm dick. Also jetzt sind wir eben quasi in dem Prozess nach dem Schälen. Das heißt, die Furniere kommen hier in Stapeln an und gehen dann hier als nächsten Schritt in die Trocknung.
Die Stapel sind ja schon beeindruckend. Wie groß ist jetzt so ein Holzlappen? 2x2 oder?
Die sind tatsächlich immer gleich groß. Nee, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht benennen. Wie genau?
Aber so ungefähr. Ja, so ungefähr. So, davon haben wir jetzt Tausende und machen damit was?
Naja, die werden jetzt erstmal in dem Trockner auf 6% Holzfeuchte runtergebracht. Das ist eben wichtig für den nächsten Prozess, weil im nächsten Prozess werden die einzelnen Furnierschichten dann verklebt zu einer Platte.
Diese Platten können dann, wenn man jetzt einen Träger haben möchte, sehr viel dicker werden oder brauche ich dann dickere Hölzer, die ich verklebe?
Also das Grundprinzip ist immer das, dass die Furniere zu einer Platte verklebt und verbacken werden. Und das ist quasi die Grundplatte, also quasi der Grundbaustein. Und aus dieser Platte wiederum können wir dann alle weiteren Teile fertigen. Das heißt, brauchen wir einen Träger, werden mehrere Platten in der Sekundärverklebung wieder zusammengeklebt, um dann größere Dimensionen zu erreichen.
Heißt, es ist die Basis sind immer diese 3,5 mm dicken Platten, die wir hier geschält haben.
Genau, Basis sind die 3,55 mm Furniere. Und jetzt muss ich kurz nachlesen, all die Weile. Die werden nämlich mit zu 14 Lagen werden die verklebt und dann ergibt das mit 14 Lagen diese Platte. Aber die sehen wir gleich. Hier sind wir quasi in der Strecke, wo der Kleber auf die einzelnen Furniere appliziert wird, damit sie im Nachgang dann eben zusammengelegt, verklebt und verbacken werden können, damit diese Grundplatte entsteht, von der wir gesprochen haben.
Okay, jetzt das Wort Backen ist gefallen. Heißt, das ist ein Wärmeprozess oder?
Ja, das ist ein bisschen der Prozess bei Diamanten. Gell? Hoher Druck und hohe Temperaturen erzeugen halt was besonders Wertvolles. Aber das sehen wir gleich. Und im nächsten Schritt werden eben diese einzelnen Furnierblätter für einen ganz langen Strang, der lange Strang ist zwischen 9 und 18 Meter am Ende lang, fächerförmig übereinander geklebt, damit es keine direkten Stöße gibt, damit es dann nachher eben ein Produkt ergibt, was wirklich statisch auch funktioniert.
Achso, ich habe gedacht, das hat mit der Sortierung nicht funktioniert, aber es sind immer 10 cm Unterschied zwischen den Enden sozusagen.
Genau, das ist quasi diese Fächerung, wie diese einzelnen Platten übereinander gelegt werden, um dann tatsächlich eine 9 bis 18 Meter lange Platte zu ergeben.
Was hören wir jetzt?
Jetzt gibt es eine Störung. Wir sind aber nicht schuld.
Okay, ich soll mich beruhigen. Thema Kleber noch ganz kurz. Das ist jetzt nichts, was mein Sohnemann zum Basteln nimmt. Was ist das für ein Kleber?
Also es ist tatsächlich ein klassisches Phenolharz. Also es ist jetzt nichts, kein besonderer Kleber, obwohl da immer wieder dran geforscht wird oder verbessert wird, mit verschiedensten Klebern ausprobiert wird. Aber es ist Stand heute der Technik immer noch das, womit es am besten funktioniert.
Puh, jetzt haben wir es aber schön warm hier. Das ist jetzt der Backofen.
Das ist jetzt der Backofen. Bei uns nennt sich das Presse. Die ist 60 Meter lang und hier wird eben diese Platte, die jetzt aus den einzelnen Furnierlagen gelegt wurde, eben, wie ich vorhin meinte, verbacken. Das heißt, unter hohem Druck und hohen Temperaturen entsteht eben dann dieses sehr harte, verbackene Furnierschichtholzprodukt.
Also sag mal, Raumtemperatur sind wir jetzt bei über 30, aber das im Ofen selbst, wie heiß ist es da?
Bis zu 200 Grad wird es in der Presse heiß und dann unter hohem Druck eben über eine längere Strecke verbacken. Jetzt sehen wir, wie die Platte nach der Presse rauskommt auf diesem Produktionsweg.
Der Kleber ist jetzt also schon komplett getrocknet, verhärtet.
Genau. Das ist jetzt die fertige Platte, verklebt mit verhärteten Kleber. Da sehen wir gerade, wie sie aus der Presse rauskommt. Jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo Vorfertigung, das heißt der Weg vom runden Stamm zu einer gepressten Platte. Und jetzt geht es in die Nachfertigung. Das heißt, alles, was wir an Produkten anbieten, wird jetzt quasi aus dieser Grundplatte hier gefertigt.
Klingt erstmal total simpel, ist eigentlich auch nichts Neues. Das Neue ist nur, dass es ein Laubholz ist und nicht die Fichte.
Genau, also Furnierschichtholz in der Form gab es auch davor schon. Und die Innovation ist tatsächlich eben die Buche einzusetzen als Rohmaterial, was auch gewisse Herausforderungen mit sich gebracht hat. Muss ich es so vorstellen, wenn man jetzt irgendwo ein neues Produkt auf den Markt bringen möchte, dann macht man natürlich vorher Versuche im Kleinen, probiert es aus und wenn man dann feststellt, es könnte funktionieren, dann geht es halt daran, dann eben Anlagen zu beschaffen und es dann im Großen herzustellen. Ja, und da kommen dann die Herausforderungen.
Die Sie aber inzwischen gemeistert haben. Was macht denn die Buche besser als die Fichte?
Also Buche ist von ihren statischen Kennwerten einfach dem klassischen Nadelholz überlegen. Speziell die Druckfestigkeit längs zur Faser ist viel, viel höher als im Nadelholz. Damit kann man viel kleinere, schlankere Querschnitte realisieren und in unserem speziellen Fall tatsächlich ein Substitut für Stahl und Stahlbeton dann herstellen.
Ja, guck mal gleich mal auf den Preis an der Stelle. Was kostet es denn, wenn ich jetzt eine Halle mit Buchenträgern baue im Vergleich zum Stahlbeton und im Vergleich zur Fichte?
Also es kommt natürlich immer auf den auf die statischen Anforderungen drauf an. Also jetzt im klassischen mehrgeschossigen Bau, da ist alleine schon der Querschnitt entscheidend. In unserer Baubuche lassen Sie eben Querschnitte realisieren wie beim Stahlbeton. Und wenn man das jetzt aus Nadelholz herstellen würde, dann wären die Dimensionen einfach irrsinnig groß. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Objekt in bester Lage und wir schauen uns den Verkaufsquadratmeterpreis an, dann ist das tatsächlich ein entscheidender Vorteil unserer Baubuche, dass man eben viel mehr verkaufbare Nettofläche dann am Ende zur Verfügung hat.
Beim Stahlbeton kann ich aber auch schlank bauen.
Ist richtig. Das ist natürlich nach wie vor jetzt eine Rechnung, die natürlich jeder anstellt. Aber wir müssen uns natürlich auch immer anschauen, wie wollen wir bauen, wie wollen wir zukünftig leben, in welchen Gebäuden wollen wir leben. Und wir versuchen natürlich auch durch effiziente Produktion, viel Automatisierung, unser Produkt so herzustellen, dass es auch wirklich wettbewerbsfähig ist mit dem Stahlbeton.
Das heißt, ich übersetze mal, es ist schon noch teurer, wenn ich mich für die Baubuche entscheide, als Stahlbeton und als Fichte. Aber es geht auch mit dem Umdenken, hoffentlich mit dem Umdenken einher, was die Bauherren betrifft.
Genau, also sehen wir auch heute schon, dass ganz viele wirklich auf das nachhaltige Bauen setzen. Auch gesellschaftlich ist eben das Bauen in Holz längst nichts mehr für irgendwelche Ökos, sondern es ist in einer breiten Masse angekommen. Ich glaube auch rein die Optik, auch das Wohngefühl dann später ist ein Holzgebäude viel, viel angenehmer als in den klassischen Stahlbetongebäuden.
Gucken wir uns doch mal die Ökobilanz an. Ich meine, so ein Baum muss natürlich erstmal wachsen, braucht Zeit, braucht Wasser, Pflege, keine Ahnung. Welche Probleme haben Sie mit der Holzbeschaffung oder ist genügend da, wächst genügend nach in der Geschwindigkeit, wie Sie es verarbeiten?
Also grundsätzlich kann man mal festhalten, dass in Deutschland viel mehr nachwächst, als tatsächlich genutzt wird.
Okay.
Und auch die Prognosen, die zeigen, dass es auch so ist. Wir sehen zwar jetzt vielerorts diese Kalamitäten, auch mit dem Borkenkäfer, aber am Ende des Tages ist es tatsächlich nach wie vor so, dass wir viel weniger nutzen, als nachwächst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, unser Wald, der wird sich verändern, wo früher Monokulturen in Fichte angelegt worden sind, da wird zukünftig einfach mehr Laubholz stehen. Ja?
Stichwort Waldumbau.
Genau, Stichwort Waldumbau. Und das ist natürlich die Baubuche super Einsatzzweck. Ja? Und vielleicht noch zur Ökobilanz. Der Baum, der speichert das CO2 ja ein. Und es ist so wie bei uns Menschen mit dem Stoffwechsel. Die CO2-Einspeicherung, die ist in jungen Jahren hoch. Und dann im hohen Alter wird's dann weniger, bis irgendwann der Verfall eintritt und es dann eben wieder abgegeben wird. Und wenn man das natürlich nachhaltig betreibt und den Baum entnimmt, wenn er eben gerade den Höhepunkt seiner CO2-Aufnahme erreicht hat und dann später in einem Bauprodukt wieder einsetzt, dann haben wir natürlich doppelt positiven Effekt. Wir geben Raum für einen neuen, jungen Baum, der wieder CO2 aufnehmen kann, und wir speichern von dem alten Baum dann das CO2 in unseren Gebäuden ein.
Stichwort Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Da ist ja Paul Meyer, wie ich vor Ort erleben konnte, sehr engagiert, und Ihr Mitarbeiter Tobias Söllner hat mir da auch ein sehr schönes Beispiel genannt.
Jetzt sehen Sie hier auf den Verpackungsfolien sehen Sie so ein Logo, das heißt Holz rettet Klima. Ja. Ist tatsächlich eine Kampagne, zu der wir uns mit dazu geschlossen haben. Das ist ein Zusammenschluss aller holzverarbeitenden Industrien in Deutschland, weil wir eben das Problem haben, ich hatte es ja vorhin auch schon genannt, wir haben nun wieder Lieferprobleme, weil nicht genug Holz mehr aus den Wäldern kommt. Hat verschiedene Hintergründe. Klimawandel ist einer, Nutzungsrestriktion ist einer. Das heißt, das ist wie in manch anderen Bereichen auch, dass wir lieber das Holz aus anderer Welt in Deutschland nutzen, wo wir nicht wissen, wie die Bedingungen der Produktion sind, weil wir es nicht sehen. Und lassen lieber das vor der Tür stehen, obwohl das vielleicht wahrscheinlich sinnvoller wäre, das vor der Haustür zu nutzen, in einem geregelten Rahmen. Und um diese Botschaft wieder ein bisschen mehr in die Gesellschaft zu tragen, hat sich diese Kampagne Holz rettet Klima das auf die Fahne geschrieben. um eben die Bedeutung oder das Potenzial von Holz gerade im Klimaschutz zu betonen.
In der Unterzeile steht Mission Holz 2030. Was bedeutet die Zahl in dem Fall?
Das ist tatsächlich nur angelehnt an die Klimaschutzziele 2030, ne? Die wir in Deutschland haben.
Allerdings, und da bin ich jetzt ein bisschen kritisch, wenn ich hier so gucke, wie viel Plastik jetzt verwendet ist, um diese Buche hier einzupacken. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja dann doch ein bisschen kontraproduktiv, oder?
Ja, die Verlierung drumherum, das ist einfach notwendig, gell? Sonst könnte man das Produkt so nicht an den Markt bringen. Das sind eben Notwendigkeiten, die bestehen.
Fluch und Segen.
So sieht's aus. Ja.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns. Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Jetzt steht das Gebäude da, keine Ahnung, 100, 150, 200 Jahre. Wie gehen wir davon aus, so lange hält es auch mit einem Holzbau? Was passiert dann? Gibt es dann trotzdem eine Kreislaufwirtschaft? Oder?
Also ist tatsächlich so, dass es da ganz, ganz viel aktuell noch in dem Stadium gibt, der Forschung, wo man sagt, wie muss unser Gebäude der Zukunft ausschauen, damit man später wieder zurückbauen kann und gegebenenfalls vielleicht wieder einer stofflichen Verwertung zuführt. Allerdings, so ehrlich müssen wir sein, auch das ist noch nicht zu Ende gedacht. Es gibt die ersten Ansätze, dass man einfach sagt, man stellt das Gebäude so her, dass man es später wieder demontieren kann. Gibt es auch viel Forschung, nehmen wir auch an vielen Projekten teil. Aber es ist noch nicht so, dass es da fertiges Konzept gibt, das überall Anwendung findet.
Stellen wir nochmal den Beton gegenüber. Dessen Ökobilanz ist ja eigentlich, wenn man es genau betrachtet, eine Katastrophe.
Ist tatsächlich so. Also 40% unserer globalen CO2-Ausstoßes kommt aus dem Baubereich und 90% davon von den mineralischen Baustoffen. Also der Kilogramm Beton, der emittiert 600 Gramm CO2. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn. Und in unserem Holz, da speichern wir eben das CO2 ein. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag, wenn man jetzt dran denkt, dass man eigentlich ja eine bessere CO2-Bilanz haben wollen.
Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Entscheidung, nicht mehr nur, in Anführungszeichen, nur Bretter zu liefern, sondern eben so einen kompletten neuen Werkstoff herzustellen? Da muss ja irgendeiner erstmal auf die Idee gekommen sein. Wir machen hier was Neues und das wird auch funktionieren.
Also generell gab es zwei Punkte, warum er sich dafür entschieden hat. Das eine, unser Chef, der Ralf Palmer, hat einfach gesehen, dass die Verwendung von Massivholz rückläufig ist, weil einfach Imitate wie Laminate immer besser geworden sind, auch die Optik und die Haptik immer mehr an das Original herangekommen ist. Und zum anderen hat man gesehen, dass für eher schwächere Dimensionen im Laubholz in der Buche es eigentlich keine sinnvollen stofflichen Anwendungen gibt, ja. Und ja, vielleicht so, wo kommt das ursprünglich her? Diese Rotorblätter von Flugzeugen, die sind auch früher schon aus verklebten Buchenfurnieren hergestellt worden. Mhm. Und da hat man dann einfach gesagt, na, wenn das früher schon mal funktioniert hat, dann wird es auch heute noch funktionieren.
Zumal die Belastungen da ja wahrscheinlich am größten sind.
Genau, ne? Ja. Und dann hat man eben begonnen, mal zu schauen, was gibt es an Produkten. Das klassische Einschneiden, wie bei Breitschichtholz und wieder verkleben, ist sehr ineffizient im Laubholz.
Und, warum?
Naja, also das Problem ist, man müsste sehr viel wegsortieren von den Brettern, dass nur mehr ein geringer Teil übrig bleibt. Und im Furnierschichtholz, durch den Homogenisierungseffekt, kann man eigentlich den kompletten Stamm verwenden, durch optische Sortieren und dann wieder miteinander verkleben, kann man dennoch einen sehr, sehr homogenen Werkstoff herstellen.
Gab es auch Rückschläge, wo Sie gesagt haben, oh Gott, es wird vielleicht doch nichts?
Also Rückschläge gab es natürlich jede Menge. Also alleine die Prozesse, die man sich vorher ausgedacht hat, wie bereitet man den Stamm vor, dämpft man den oder kocht man den? Wie trocknet man das Furnier? Was sind die richtigen Anlagen? Da gab es irrsinnig hohe Rückschläge, auch die sehr, sehr kostenintensiv waren. Aber wir haben nie aufgegeben, immer nach vorne geschaut und haben gewusst, dass das Produkt ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Und wir haben auch nie aufgegeben. Und heute haben wir den Prozess so weit im Griff, dass man das Produkt sehr, sehr stabil in unserer Fertigung herstellen können.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch ganz gut verfolgen werden, wie Ihre Kunden oder was Ihre Kunden mit ihrem mit ihrer Baubuche anstellen, in Anführungszeichen. Gibt es da irgendein Objekt, irgendein Gebäude, wo Sie besonders stolz sind, dass das aus Ihrem Werkstoff hergestellt wurde?
Also den i8 Campus in München, der ist schon echt richtig klasse. Generell, diese mehrgeschossigen Holzbauten, die sind dann schon sehr, sehr imposant. Also wir kennen es ja in der Regel nur von uns im Werk, wo halt dann so die Träger liegen. Aber wenn man das dann fertig verbaut sieht, das macht schon echt dann Eindruck.
Was, können Sie das Gebäude kurz beschreiben, das in München, was Sie eben genannt
also
haben?
Also Mehrgeschosser und die komplette Struktur, die ist aus Stützen aus Baubuche hergestellt. Das sind auch nochmal Block verklebt worden und die sind zum großen Teil jetzt auch noch sichtbar.
Wie gehen Sie eigentlich vor, um Ihr Produkt zu verkaufen? Gehen Sie an Architekten ran? Gehen Sie über die Politik? Ist das viel Lobbyarbeit? Ich meine, nicht alle wissen, dass es Sie gibt und was man mit Ihrem Produkt anstellen kann.
Also ist natürlich ganz wichtig, wenn man mit einem neuen Produkt an den Markt geht, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Hürden, ja. Das eine ist eine Zulassungsthematik, nur weil das Produkt funktioniert, heißt es noch nicht, dass es eingesetzt werden darf. Da braucht es ETA, CE-Kennzeichen und...
Weil die Statik stimmen muss oder weil
bestimmte Bedingungen... Genau, bauaufsichtliche Zulassung. Es gibt auch ganz viele Rahmenbedingungen, wenn Sie sich heute vorstellen, so ein Holzträger, den muss ja mit irgendwas verbinden. Und als wir gestartet sind, da hat zum Beispiel der klassische Holzschrauben nicht mehr funktioniert. Es sind die Schraubenköpfe abgebrochen, weil es davor keinen Holzwerkstoff gab, der eben so hochfest war. Ja?
Ach so, okay.
Das heißt, man musste erstmal wieder Schrauben entwickeln und die müssen auch wieder einer Zulassung unterliegen. Und wir versuchen tatsächlich das über mehrere Wege. Das eine ist der Holzbauingenieur, der sehr gut über die Baubuche Bescheid wissen muss, um die einzusetzen. Und das andere ist der Architekt, der einfach sagt, ich will Holzbau und ich will, dass das Ding aus Baubuche hergestellt wird.
Und aber am Ende muss ja der Bauherr sagen, ich will's, weil ich muss es bezahlen.
Ja, absolut richtig. Der muss es natürlich auch kennen. Mhm. Der muss auch davon überzeugt sein und... Es gilt halt einfach, alle Gruppen bestmöglich zu bearbeiten, Hilfestellungen auch zu leisten und auch ein Stück weit immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass man eben auch aus Laubholz, was ja klassisch jetzt nicht unbedingt im Bau so weit verbreitet ist, ein sehr, sehr hochwertiges Gebäude herstellen kann.
Wie sieht es denn mit Konkurrenz aus in Ihrem Segment? Aus Amerika, Osteuropa, woher auch immer?
Also im Furnierschichtholz, im klassischen, da gibt es natürlich jede Menge Konkurrenz. Im Furnierschichtholz aus Laubholz gibt es tatsächlich keine Konkurrenz. Da sind wir the one and only, die einzigen, die das im Moment herstellen.
Breites Lächeln dazu.
Und so wie ich das einschätze, wird es auch so bleiben.
Was bedeutet für Sie denn die Regionalität in Bezug auf den Baustoff, also auf das Holz, auf Personal, auf Wertschöpfung in Kreuzburg?
Also uns ist es natürlich besonders wichtig. Speziell jetzt im Einkauf versuchen wir natürlich so nah wie möglich im Umkreis um das Werk einzukaufen.
Was heißt nah?
Also die 150 Kilometer ist so die Zielrichtung, wo wir unseren Rohstoff einkaufen wollen. Ja, beim Personal natürlich auch versucht man möglichst aus der näheren Umgebung die Leute zu gewinnen. Es hat sich einfach gezeigt, dass das langfristig einfach der beste Weg ist, zum einen so nah wie möglich einzukaufen, aber auch das Personal so nah wie möglich am Werk zu rekrutieren, weil die in der Regel dann natürlich auch lange dann im Werk dann bleiben.
Im Vergleich dazu, wie weit ist Ihre Kundschaft weg? Wie weit liefern Sie?
Also wir liefern natürlich besonders viel dorthin, wo der Holzbau heute schon sehr, sehr weit verbreitet ist. Und das ist eher im süddeutschen Raum, auch in Österreich und der Schweiz. Aber wir sehen natürlich, dass ja auch in unserer Region immer mehr das Bewusstsein auch kommt, dass man auch im Holz hochwertig bauen kann.
Und das sogar im Kleinen, im Möbelbau zum Beispiel. Und ich meine da einen Möbelbauer, den wir alle ganz gut kennen.
Spielt IKEA bei Ihnen eine Rolle?
Spielt eine Rolle. Also vor allen Dingen aber in dem Teil Furnierschichtholz wiederum. Würde man jetzt nicht denken, aber das Fichten-LVR, also Fichten-Furnierschichtholz beispielsweise, ist beliebt für den Gestellbau. Beispiel Sofas, zum Beispiel bei IKEA. Es gibt auch noch bei IKEA, gab es lange Zeit so eine Art Balkon- oder Campingstuhl, der war aus Metall und Plastik gefertigt, hat glaube ich 12,99 gekostet. Und der Stuhl wurde irgendwann auch im Sinne der IKEA-Nachhaltigkeitsstrategie durch einen Holzstuhl ersetzt. Der kostet nur 24,99, also ist nicht der große Unterschied dafür, dass man einen Stuhl hat, der tatsächlich auch hält und nicht nach einer Saison Schrott ist. Und der wird in Teilen auch aus unserem Holz produziert.
Wie viel Holz kommt denn da pro Tag bei Ihnen im Werk an, wenn Sie sagen 150 Kilometer der Umkreis?
Also so im gesamten Werk inklusive dem Sägewerk in Kreuzburg kann man so davon ausgehen, dass so 7000 Festmeter in der Woche verarbeitet werden.
Das müssen wir jetzt für den Hörer mal kurz übersetzen. 7000 Festmeter heißt, wie viele Buchen sind das, die da zu Ihnen kommen?
Ein Stück kann ich jetzt nicht sagen, aber auf so einen LKW passen irgendwo 30 Festmeter. Dann kann man es ganz grob überschlagen, wie viel das dann ist.
Das sind einige LKW, ja, die da täglich bei Ihnen anrollen. Und da gibt es keine Probleme mit Nachschub. Also für mich absolut faszinierend, weil so viele Buchenwälder sehe ich nicht, wenn ich durchs Land fahre, aber offenbar.
Also tatsächlich ist es so, dass generell immer noch viel mehr Holz nachwächst, als geerntet wird und im Speziellen im Laubholz, das auch immer mehr wird. Was natürlich eine gewisse Problematik darstellt, ist die Frage, ob man den Wald nutzen soll oder nicht, ob man ihn aus der Nutzung nehmen soll oder nicht. Und wenn natürlich das Nicht-Nutzen immer mehr gefördert wird und das Nutzen nicht, dann wird es natürlich mal Probleme geben. Ja, ist generell so ein gewisser Konflikt. Man möchte auf der einen Seite den Holzbau fördern und investiert und auf der anderen Seite möchte man aber den Wald nicht nutzen. Ja, das ist so ein gewisser Zielkonflikt. Und ja, aus unserer Sicht ist es natürlich sinnvoll, das Holz zu nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit, also immer weniger zu nutzen als nachwächst. Aber es gibt natürlich auch andere Interessensgruppen, die es am liebsten sehen würden, wenn man natürlich überhaupt nichts mehr vom Wald nutzen würde.
Aber lässt sich, wenn ich jetzt irgendwo einen Schrank kaufe, noch nachvollziehen, dass das Holz aus Wald XY gekommen ist?
Ja, das lässt sich nachvollziehen durch unsere Dokumentation und wird sich zukünftig noch deutlich stärker nachvollziehen lassen, auch sehr transparent und öffentlich, weil es eine neue EU-Richtlinie gibt, die heißt EUDR, also entwaldungsfreie Lieferketten. Das heißt, mit dieser Dokumentation wird quasi bis zum Endprodukt vom Stamm im Wald nachvollzogen über Codes, wo genau dieses Stück Holz mal stand. Trägt dem Rechnung, dass wir vor allen Dingen im beispielsweise tropischen Regenwald Entwaldung vorbeugen wollen als EU. Und das ist ein gewisser Grad Reziprozität. Das heißt, was wir von anderen Ländern fordern, wollen wir dem selbst natürlich auch nachkommen und machen eben diese Nachweispflichten bei uns auch.
Sorgen Sie als Firma Pollmeier an irgendeiner Stelle dafür, dass Wald wieder aufgebaut wird, Wald gefördert wird?
Also grundsätzlich ist natürlich, indem man eine Nachfrage schafft, natürlich schon auch ein Anreiz, um eben den Wald zu bewirtschaften. Denn wenn es keine Nachfrage gäbe, dann würden sich alle dafür entscheiden, den Wald aus der Nutzung zu nehmen und irgendeine Prämie zu kassieren für Nichtnutzung.
Okay, das heißt also, da setzen Sie schon an und versuchen, was zu tun. In den letzten Jahren wurde ja viel von einer Krise gesprochen, habe ich gelesen. Gibt es diese Krise noch oder ist die ausgestanden oder was tut man, um sie zu überwinden?
Also es gibt ganz viele Krisen, auf welche wollen Sie?
In der Holzwirtschaft, in der Wald- und Holzwirtschaft. Also Borkenkäfer war natürlich ein Thema, Trockenheiten ein großes Thema. Oder hat sie das gar nicht betroffen?
Nee, natürlich auch. Gell? Also diese Kalamitäten, auch wie Borkenkäfer, haben natürlich zu sehr vielen Verwerfungen geführt. Also so eine Kalamität sorgt immer dafür, dass innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne sehr viel Material auf dem Markt ist. Das führt natürlich auch immer zu Verwerfungen. Also wenn jetzt Käferkalamität ganz groß ausfällt, so wie in Thüringen, dann verfallen natürlich die Rundholzpreise. Zum Teil kann so viel Menge gar nicht auf einmal verarbeitet werden oder dann wird es ja nicht mehr stofflich eingesetzt, sondern eben dann als Brennholz verarbeitet. Also klar, das ist ein Problem, aber ich denke, ja, das ist ein Problem, mit dem die Branche allgemein recht gut umgehen kann.
Nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Wenn wir heute uns historische Bauten angucken, Kirchen oder dergleichen, ist ja auch ganz viel aus Holz gebaut worden damals. Das, was Sie hier an Trägern und so ausliefern, das wird ja auch mal irgendwann hoffentlich historisch sein, weil es lange, lange hält. Mhm. Wir haben ja ganz massiv das Problem Holzwurm in unseren historischen Bauten. Wird das bei Ihren Produkten auch ein Thema sein oder hat er dort gar keine Chance?
Also wenn es einen Holzwurm gibt, der sich durch das Bauchbucherprodukt bohrt, dann hat die Evolution wirklich was geleistet. Also das ist einfach viel zu hart. Das ist ja wirklich ein hochmassiver Werkstoff, vergleichsweise eben von den Festigkeitswerten mit Stahlbeton. Der hat so Phytogen, hat da nichts eine Chance.
Das heißt, der Holzwurm geht definitiv nur in das Nadelholz?
Ja. Nein, gibt es natürlich auch in Eiche und anderen. Also es gibt Parasiten quasi für jede Holzart, nur in der hochverarbeiteten Form mit dem ganzen Kleber und so keine Chance.
Wie ist damals eigentlich die Entscheidung für Kreuzburg gefallen?
Also grundsätzlich liegt es geografisch jetzt von dem Einzugsradius der besprochenen 150 Kilometer sehr, sehr gut. Das ist generell unsere Werke, die sind strategisch immer so positioniert, dass man möglichst eben in dem Radius einkaufen kann. Und es war mitunter dann auch eine Entscheidung, in Kreuzburg das Werk zu bauen.
Aber es ist ja nicht Ihre Heimat, wie wir inzwischen schon alle gehört haben. Vielleicht ganz kurz zu Ihrem Werdegang.
Es ist tatsächlich nicht meine Heimat. Bin jetzt schon fast 13 Jahre, aber in Thüringen. Früher HTL für Holztechnik und Betriebsmanagement gemacht. Hab dann für ein...
Das haben Sie gelernt sozusagen auch. Das
genau, ist so wie Fachabitur in Deutschland. Ja. Und habe dann für einen großen österreichischen Holzkonzern gearbeitet. Und 2013 hat man dann Leute gesucht für das neue Werk. Und ich fand es total spannend, weil es hat zum einen etwas damit zu tun gehabt, was ich vorher gemacht habe. Und es war aber trotzdem was ganz, ganz Neues. Und ja, wenn man jung ist, dann möchte man eine neue Herausforderung. Und ich habe in dem Werk und dem Produkt gesehen. Ja, und so bin ich dann bei Pollmeier gelandet.
Österreich verlassen.
Genau.
Und bereut oder?
Nee, tatsächlich bis heute nicht bereut. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt ewig hier zu bleiben.
Was ist der Reiz an Thüringen? Also oder gucken Sie nur aufs Holz?
Nee, also grundsätzlich ist natürlich landschaftlich auch schön, ja. Und ich finde es ja von der Mentalität her auch ganz interessant. Manches Mal würde ich mir natürlich wünschen, dass die Thüringer auch mehr optimistisch sind, ja, und das Bierglas immer halb voll und nicht halb leer sehen. Aber das kann ja noch werden. Ja.
Sehen Sie das in Ihrer Belegschaft auch, dass da viel Unmut auch ist oder Frust oder woran machen Sie es fest?
Also generell, auch so im privaten Umfeld, wie man sich unterhält oder bei Herausforderungen, wie man an Dinge herangeht. Also für mich ist es immer, das Glas immer halb voll, ja, weil es halb leer zu sehen, ändert an der Situation ja nichts, gell. Und das ist aus meiner Sicht einfach entscheidend und die machen mir das Leben viel, viel einfacher, wenn ich optimistisch an eine Sache rangehe, als mir vorher schon Sorgen zu machen. Und am Ende kommt es vielleicht dann doch nicht so dick, ja.
Okay, jetzt haben Sie aber auch bei Pollmeier nicht gleich als Geschäftsführer angefangen. Wie war da Ihr Werdegang?
Also mein ursprünglicher Plan war eben für den Hochlauf des Werkes mal zu starten und dann später zurückzugehen als Verkäufer von der Baubuche in Österreich. Und aus einem halben Jahr ist ein Jahr geworden, aus einem zwei. Ja, und so ging es dann los. Ich hatte dann im Werks Aufbau mitgeholfen, dann mal Arbeitsvorbereitung gemacht, dann die Leitung von einem Teilbereich, dann die Werksleitung und dann am Ende, dann ja, nachdem ich nicht weggegangen bin, dann in der Geschäftsführung gelandet.
Hat Ralf Pollmeier gesagt, den werden wir nicht mehr los, das geht nur, indem wir ihn zum Chef machen.
Genau.
Kann ja auch so funktionieren. Kurz raus aus der Werkhalle, mal rein ins Kopfkino. Es gibt eine Kategorie im Podcast, nennt sich Gedankensprint. Das sind ein paar schnelle Fragen und ich hoffe auf schnelle, spontane Antworten. Bereit?
Bereit.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Ich wollte eigentlich mal Politiker werden.
Bereuen Sie es, dass Sie es nicht geworden sind?
Nein. Ganz schnelle Antwort, nein.
Was denken Sie morgens, wenn der Wecker klingelt?
Ich hoffe, dass er ein guter Tag wird.
Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht erlernt?
Fremdsprachen.
Habe ich schon oft gehört, die Antwort. Welcher Song läuft, wenn Ihre Energie in Musik übersetzt würde?
Mal alles von den 80ern.
Okay, spannend. Was war Ihr unerwartetster Erfolgsmoment in den letzten 12 Monaten? Ich hoffe, dass es einen gab.
Einen unerwarteten Erfolgsmoment? Nee.
Kein Problem. Welches Wort fehlt Ihrer Meinung nach im Duden? Der ist ja für Österreich recht ähnlich, glaube ich.
Ja.
Dann machen wir es andersrum für Sie. Welches Wort aus Ihrer Heimat würden Sie gern mit nach Thüringen transportieren?
Eierschwammerl.
Heißt?
Ja, eigentlich Pfifferlinge, ja.
Ah, okay. Die gibt's ja auch. Okay. Worüber konnten Sie zuletzt herzlich lachen?
Ich bin relativ einfach zum Lachen zu bringen, ja.
Okay. Braucht's nicht viel. Wenn Sie für einen Tag mit einer Person tauschen könnten, mit wem und was würden Sie tun?
Mal Bill Gates. Den finde ich eigentlich ganz spannend als Person, ja. Da würde ich mal tauschen wollen, ja.
Um was zu tun vielleicht? Gibt's da eine Idee?
Ich würde gern wissen, wie der so denkt. Und man hat ja beruflich so ziemlich alles erreicht. Und da könnt ihr jetzt eigentlich nichts machen. Und stellt sich halt immer wieder auch die Frage, wie kann er generell was für die Gesellschaft tun? Und das finde ich eigentlich schon ganz spannend. Und ich habe gehört, dass der ein Buch einfach nur so überfliegen kann und sich das trotzdem merkt. Ja?
Wäre was, könnte ich mir auch gut vorstellen. Was in Ihrem Alltag wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen, was heute ganz normal ist?
Also ich glaube generell, was jetzt neu ist, dass man sich ganz einfach mit Leuten austauschen kann, sowas wie Teams, ja, dass man sich sieht und spricht und das von irgendwo. Das war früher schon viel, viel komplizierter. Man hat wen angerufen, dann hat man das, was man mit dem besprochen hat, mit wem anderen besprochen. Und heute kann man eine große Gruppe machen. Und die Menschen, die können einfach überall sitzen. Und es ist aber fast so, als wären wir gemeinsam in einem Raum.
Vervollständigen Sie bitte noch diesen Satz. Einen echten Champion erkennt man an?
Seinem Durchhaltevermögen.
War das wichtig für Pollmeier und Ihre Arbeit?
Ja. Ja, also bei dem Projekt mit der Baubuche definitiv.
Hm. Gucken wir mal nach vorn. Welche Visionen gibt es für Pollmeier, für die Baubuche, für Sie?
Also grundsätzlich stellt man uns natürlich immer die Frage, wie können wir das, was wir heute machen, noch besser machen? Und dann natürlich immer aus der Sicht unserer Kunden, ja. Und unsere Vision in der Baubuche ist es, irgendwann Stützen herzustellen, die baufertig sind, die man einfach nur mehr nimmt und aufstellt und verschraubt. Und im Bereich vom Massivholz, da ist natürlich unsere Vision, dass wir wieder viel, viel mehr Massivholz in unseren Alltagsgegenständen dann findet. Indem man einfach das Massivholz auch von den Kosten her wieder konkurrenzfähig wird zu den Kunststoffprodukten. Klassiker, Bürsten. Das muss kein Plastikgriff sein. Das war früher auch ein Holzgriff oder auch der klassische Besen. Da gibt's unzählige Beispiele. Und unsere Vision ist, dass man irgendwann einfach die Konsumation von Kunststoff weitestgehend reduziert, weil Massivholz konkurrenzfähig ist zum schlechten Kunststoffprodukt.
Also nicht nur Beton, sondern auch Kunststoff kann ersetzt werden. Ja. Was wünschen Sie sich von der Baubranche?
Also grundsätzlich diese unterschiedlichen Baugesetze, je Land, das muss einfach vereinheitlicht werden. Mhm. Man muss aus meiner Sicht sich auch die Frage stellen, ob alles, was heute an Regulatorik gibt, auch tatsächlich sein muss. Da kann man gerne mal über die Grenze schauen. Die Schweizer, die sind da sehr, sehr weit voraus. Wenn ein Holzbauingenieur das ausrechnet und sein Okay gibt, dann kann gebaut werden. Mhm. Wenn es in Deutschland einer macht, dann braucht es immer noch eine Norm. Und wenn es die nicht gibt, dann wird es kompliziert und dann dauert es sehr, sehr lang. Und das wirkt natürlich ja Innovationen sehr, sehr stark ab.
Das war Pollmeier aus Kreuzburg, ein Unternehmen, das zeigt, wie man aus Laubbäumen Baukunst macht. Der Geschäftsführer Patrick Rodelberger war mein Gesprächspartner. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden in den ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.